Aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte.
Ich möchte beten. Wir danken dir, du guter Gott, dass du uns in deinem Wort begegnest, dass du redest aus der Bibel. Diese vor langer Zeit aufgeschriebenen Sätze, sie sind höchst lebendig durch deinen guten Geist. Du willst uns ansprechen. Und darauf dürfen wir jetzt vertrauen, dürfen dich bitten, dass du redest und dass du uns hilfst, recht zu hören. Dass jeder mit seinen Ohren für sich hört, für sein Leben. Und dass wir als Gemeinde gemeinsam hören für uns als Gemeinde und nicht für andere Kirchen und Gruppen. Und dass wir in alledem dir begegnen und du uns Gutes für unser Leben mitgeben kannst. Darum geht es dir, dass du uns zurechtbringen, unser Leben heil machen möchtest. Hab Dank, dass wir jetzt dir begegnen dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, ich war ja in der zurückliegenden Woche wieder 3 Tage auf der Sitzung unseres Präsidiums und wir haben dort auch regelmäßig Morgen, Mittag oder Abendlob, also eine Andacht. Und bei einer dieser Andachten hatten wir eine längere Phase der Stille, in der jeder sich mit einem Bibeltext oder einem Bibelwort beschäftigen durfte. Und da ich nun schon den Predigttext ein wenig vor Augen hatte, saß ich dort und dachte über ihn nach. Und dann kam mir so in den Sinn, kurz zuvor hatte unser kaufmännischer Geschäftsführer die nicht ganz rosige finanzielle Lage unseres Bundes beschrieben, da kam mir so in den Sinn die Frage, welche Gedanken hat er wohl bei diesem Text? Vielleicht, das ist ja ganz schön und gut, dass diese arme Frau alles gegeben hat, was sie besaß. Aber wie soll ich von solchen Spenden unseren Jahreshaushalt bezahlen? Ich brauche dafür doch auch die Großspender. Oder vielleicht, na, das würde ich mir wünschen, dass das alle täten, dass alle immer alles gäben. Dann hätte ich keine Sorgen mehr. Nun hatte ich das Glück, gestern Vormittag beim Frühstück mit ihm zusammenzusitzen. Und da habe ich ihn dann gefragt. Aber die Antwort dazu später. Geld ist in unseren Breiten ein äußerst sensibles Thema, auch in der Gemeinde Jesu. Die Frage, wie wir mit Geld umgehen, wie viel wir verdienen, was wir wofür ausgeben, wie viel wir spenden, darüber redet man nicht. Da kann man ganz schnell in Fettnäpfchen treten, wenn man darüber Worte verliert. Das ist Privatsache. Das unterliegt dem Datenschutz. Das geht keinen etwas an, was ich verdiene, was ich mit meinem Geld mache. So denken viele. Und doch, oder nicht nur doch, sondern Jesus hat ja auch darauf hingewiesen, dass meine Linke nicht wissen soll, was meine Rechte spendet. Also darüber gefälligst den Mantel des Schweigens breiten. Aber hier in unserer Geschichte handelt Jesus anders. Nun kann man sagen, natürlich auch deshalb, weil das ganze jüdische Volk anders handelte und handelt. Er saß dort im Vorhof der Frauen und schaute zu, wie die Leute in die eine besondere Spendenbox, die für freiwillige Spenden gedacht ist, nicht für angeordnete Spenden, Geld warfen. Und es gibt Hinweise in Texten, dass sie die Beträge zuvor, bevor sie da einwarfen, einem Tempeldiener nannten. Und da gibt es Vermutungen, dass der diese Beträge dann herausposaunte. Also dass ein Fanfarenstoß erklang und vielleicht sogar der Betrag, den dieser Spender jetzt gerade eingeworfen hatte, genannt wurde. Heute ist es im Judentum durchaus üblich, dass Stifter zum Beispiel von Gebäuden, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, dass ja entweder der Name der Stifter oder Spender da an einer Tafel auf die Namen aller Spender, Stifter da aufgereiht sind, oder wenn es nur einer ist, dass das ganze Gebäude dann nach diesem Menschen heißt. Und es ist wohl eine richtige Vermutung, dass Jesus sich genau dagegen gewandt hat mit seinem Satz von linker und rechter Hand und die eine soll nicht wissen, was die andere tut. Und doch sitzt er jetzt hier und sieht ganz selbstverständlich dabei zu, was da passiert, wie die Leute spenden. Und er sagt auch nichts dagegen, dass andere das ja genauso tun. Der Vorhof der Frauen war ein beliebter Treffpunkt, wo man auch mal sich ein bisschen niederlassen konnte. Und da haben sicherlich viele zugeschaut, was denn da so die Leute, die da vorbeiflanierten und das Geld in den Opferstock warfen, was sie denn da hineinwarfen. Wie viel sie hineinwarfen. Und Jesus spricht darüber. Ja, er ruft eigens seine Jünger zusammen, die scheinbar auch irgendwo im Tempel herumwuselten, weil er ihnen etwas ganz Wichtiges weitersagen möchte. Das fällt uns beim Lesen der Evangelien auf, dass Jesus sehr häufig über Geld geredet hat. Und er hat darüber sehr deutliche und klare Worte verloren. Wie ja hier auch. Und es bleibt zunächst einmal festzuhalten, dass er nichts, aber wirklich nichts sagt gegen wohlhabende Spender und ihre Spenden. Doch da ist die eine Spenderin, die sticht heraus. Und vor ihrem Opfer werden die Gaben der anderen zu dem, was sie sind, Spenden aus der Portokasse. Sie alle haben aus ihrem Überfluss gegeben. Es hat ihnen nicht wehgetan. Im Wort Opfern steckt ja drin, dass man an dem, was man da tut, leidet. Wir sprechen gerne auch von unserem Opfer, aber ehrlich, das sind in den meisten Fällen keine Opfer, was wir geben. Es tut uns nicht weh. Es kommt aus unserem Überfluss. Es geht nicht ans Eingemachte. Nun lässt sich ja fragen, ob das sein muss, ob Jesus genau das den Jüngern damals und uns heute sagen will, dass es bitteschön doch beim Spenden richtig wehtun muss. Ja, dass wir vielleicht sogar in Not geraten sollen, weil wir uns eben nicht mehr selbst versorgen können, weil wir so viel gespendet haben. Das ist in unseren Gemeinden ja nicht so ganz unüblich. In der eigenen Familie habe ich es erlebt, dass da jemand ja seinem Traum von, wie er gern sein Christsein verbringen möchte, nämlich indem er mal so ein bisschen in der Welt herummissioniert, sich dann dafür sozusagen von der Familie hat finanzieren lassen. Und die Familie sah sich ja gewissermaßen moralisch gezwungen, diese Familie zu unterstützen und da immer wieder Geld hineinzugeben. Nein, ich sag's nochmal, Jesus sagt hier nichts gegen die, die nur, in Anführungszeichen, aus dem Überfluss geben. Jesus verweist ganz sicher nicht auf die Witwe, um zu sagen, so müsst ihr das bitte schön alle machen. Egal, ob ihr viel oder wenig besitzt, gebt alles, was ihr habt. Es kann durchaus sein, dass er das einzelnen Menschen sagt. Ja. So wie einmal einem reichen Mann, der danach fragte, wie er ins Reich Gottes kommen könne. Und Jesus verwies ihn ganz traditionell auf die Gebote. Und da sagte der Mann, das tue ich alles seit meiner Jugendzeit. Das kann es doch auch noch nicht sein. Ich will ganz sicher im Reich Gottes dabei sein, für das Reich Gottes aktiv sein. Und daraufhin forderte Jesus ihn auf, alle seine Habe abzugeben und ihm nachzufolgen. Was ist es also, was Jesus den Jüngern damals in dieser Begebenheit und uns heute mit diesem Beispiel der Frau, der Witwe, sagen will? Und vielleicht ganz ähnlich uns ja auch gesagt sein soll mit dem Negativbeispiel des reichen Mannes, der sich ja bekanntlich nach der Aufforderung Jesu enttäuscht abwendete, weil das brachte er nicht übers Herz, seine ganze Habe abzugeben. Da hilft uns ein Blick in die Verse zuvor. Direkt vor dieser Situation hier hatte Jesus die Schriftgelehrten, also die Theologenkaste der damaligen Zeit, die Frommen, kritisiert. Sie, die sich für die allerersten Bewohner des Reiches Gottes hielten, die dachten, wir sitzen am Tisch des Herrn ganz oben, ganz vorne, auf den Ehrenplätzen. Von denen sagt Jesus, sie sind ganz weit vom Reich Gottes entfernt. Und nun begegnet er eben im Tempelvorhof dieser Frau. Und als er sieht, was sie tut, da ist ihm klar, das ist eine Repräsentantin des Reiches Gottes. Und deshalb ruft er die Jünger zusammen, um ihnen das klarzumachen. Jesus sagt, schaut euch diese Frau an. Solche Menschen wie sie werden das Reich Gottes erben, bilden das Reich Gottes. Warum? Was macht diese Frau in den Augen Jesu so besonders? Was zeichnet sie aus, dass Jesus sie als Prototyp des Erben des Reiches Gottes ansieht? Da gibt uns der letzte Satz Jesu, der hier in Vers 44 steht, die Antwort. Sie aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelebt, alles, was sie zum Leben hatte. Das Erste, sie hat von ihrer Armut gegeben. Die anderen gaben von ihrem Reichtum. Sie haben sich damit zum Teil sogar noch präsentiert. Schaut her, was ich mir erarbeitet habe, wie viele ich jetzt hier spenden kann. Diese Frau hat so gut wie nichts. Doch sie schämt sich dessen nicht. Sie stand dazu, bedürftig zu sein, vor Gott eigentlich fast mit leeren Händen zu stehen. Sie wusste sich ganz von Gott abhängig. Und Jesus sagt, das ist die Denkweise des Reiches Gottes. Was wir sind und haben, ob das nun viel oder wenig ist, das alles haben wir von Gott. Und ganz gleich nun, ob es um unsere Fähigkeiten geht oder ob es um unsere Liebe geht, ob es eben um unsere finanziellen Möglichkeiten geht oder was auch immer. Es ist nie zu wenig, auch wenn wir das vielleicht zunächst einmal denken möchten, aber es ist nie zu wenig, das Gott zur Verfügung zu stellen. Gerade in unserer Schwachheit, in unserer Begrenztheit, so hat das Paulus erlebt und dann auch verkündet, bezeugt, gerade in unserer Schwachheit kann Gottes Kraft sichtbar werden. Diese Witwe lamentiert auch nicht, wie ungerecht diese Welt ist und insbesondere das System, das sie so unverschuldet verarmen ließ. So war das nämlich. Eine Witwe, tja, die musste eigentlich vom Betteln leben. Oder ihre Familie unterstützte sie vielleicht wieder. Sie steht dazu, dass sie das ist, was sie ist. Ich bin bedürftig, ich habe nicht viel. Aber alles, was ich habe, das gehört Gott. Gottes Sache steht an erster Stelle. Also nicht Israel, der Staat, in dem sie lebte. Nicht Jerusalem, die Stadt, in der sie lebte. Nicht Amerika zuerst. Oder Deutschland oder Franken oder was man da noch sonst nennen könnte, sondern Gottes Reich zuerst. Unsere Bürgerschaft ist im Himmel, hat Paulus geschrieben. Ich beobachte bei uns Christen mit Erschrecken, dass wir das manchmal vergessen und dass wir allzu sehr an Nationalitäten zum Beispiel hängen und die zu hoch werten. Bei Jesus hätte das sicherlich ein bisschen anders geklungen. Statt unsere Bürgerschaft ist im Himmel, hätte er gesagt, sie ist im Reich Gottes. Es meint aber das Gleiche. Und das ist es, das ist das Zweite. Dieses Credo der Witwe, das sie zwar nicht ausspricht, aber das sie in ihrem Handeln zeigt. Und das, was Jesus an ihrem Handeln sieht und eben den Jüngern präsentiert und sagt, da seht her. So sagt Jesus den Jüngern und uns, so sehen die Bürger des Reiches Gottes aus. So handeln, so leben Menschen, die Gott Herr sein lassen und sich ihm und seiner Herrschaft anvertrauen. Original heißt das übrigens bei Jesus an einer anderen Stelle, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Nun habe ich euch ja zu Anfang die Antwort des kaufmännischen Geschäftsführers, unseres kaufmännischen Geschäftsführers versprochen. Er sagte als ersten Satz, ich habe höchsten Respekt vor dieser Frau. Also keine Sorgen um seine Finanzierung, aber auch nicht, dass er sagt, so müssen alle handeln. Und dann erzählte er von einer Frau einer Gemeinde, zu der er früher gehört hatte und in der er Kassierer gewesen war. Sie hatte nicht viel gehabt, sie war eben auch fast eine arme Witwe, oder sie war wohl eine arme Witwe. Und sie gab von dem wenigen, was sie hatte, immer recht viel ab. Am Monatsanfang in einem Briefumschlag landete es im Kollektenkörbchen. Doch dann blieben diese Umschläge aus. Erst Anfang Januar, dann Anfang Februar, dann Anfang März. Das war ihm aufgefallen und dann hat er auch mal nachgefragt und erfahren, dass die Frau schwer krank ist und im Krankenhaus liegt. Und dann, am ersten Sonntag im April, lag wieder ein Umschlag von ihr drin. Und da war der Beitrag drin von Januar, von Februar, von März und von April. Und er sagte, dieser Frau war es ganz wichtig, ihren gewohnten Beitrag zur Gemeinde zu geben. Auch für die Monate, in der sie nicht da war, in der sie im Krankenhaus lag, was ja auch ein bisschen für sie gekostet hatte. Zusätzliches Geld von ihrem wenigen, das sie hatte. Und trotzdem hat diese Frau ihren Beitrag gegeben. Es war ihr wichtig. Gottes Sache lag auf ihrem Herzen, so Volker Springer in seinem Fazit. Jesus zuerst. Gottes Reich zuerst, weil Gott für seine Leute sorgt. Das Originalzitat Jesu, das ich eben begonnen habe, das hat ja noch eine Fortsetzung. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles gegeben werden, was ihr braucht. Das ist, auch das nochmal betont, natürlich keine Aufforderung, sich nun hinzusetzen und die Hände in den Schoß zu legen und zu sagen, so Herr, dann lass mal kommen und lass mal die gebratenen Tauben mir ins Maul fliegen. Nein, es ist die Aufforderung, Gottes Sache auf unserer Prioritätenliste ganz oben hinzusetzen und zu vertrauen und loszulassen, so wie es die Witwe tat. Diese zwei Münzen, in Holland nehmen sie die gar nicht mehr übrigens, aber das nur so nebenbei, diese zwei kleinen Münzen hätten immerhin ausgereicht, sie einen Tag, nicht Hunger leiden zu lassen. Doch sie hat diese Münzen losgelassen. Diese kleine Sicherheit, für einen Tag nicht zu hungern, hat sie losgelassen. Und sie hat ihre Versorgung in Gottes Hände gelegt. Sie hat eben das getan, was der reiche Mann nicht getan hat. Obwohl er das so eigentlich so sehnlich auf dem Herzen hatte. Es gibt vielleicht, vermutlich, das eine oder das andere, das wir loslassen müssen. Vielleicht musst du einen Lebenstraum loslassen, aufgeben, weil es dein Traum ist, aber nicht der Weg Gottes für dich. Vielleicht musst du auch einen geliebten Menschen loslassen, ihn gehen lassen. Bei Kindern ist das so. Die müssen wir irgendwann loslassen. Und das fällt Eltern, das weiß ich nun aus eigener Erfahrung, nicht leicht. Zumal, wenn man sieht, dass der Weg, den sie einschlagen, vielleicht nicht der Weg ist, den man sich gewünscht hat. Oder vielleicht musst du auch deinen Ehepartner loslassen, der an Demenz erkrankt ist. oder im Sterben liegt. Wenn Gottes Sache ganz oben steht in deiner Prioritätenliste, dann kannst du loslassen, weil du weißt, dieser Mensch, diese Sache, das, was mir am Herzen liegt, ist in Gottes Fürsorge, in Gottes Händen gut aufgehoben. Ich kann seiner Treue vertrauen. Es gibt im Laufe unseres Lebens da sicher so manches, was wir loslassen mussten, worum wir uns gesorgt haben, was uns wichtig war, was dem Reich Gottes eben dem Rang abzulaufen drohte. Und dann eben loslassen, Jesus ganz oben hinzusetzen, Gottes Reich zuerst, das ist eine ständige Aufgabe, in der wir stehen. Eben aber aus dem Vertrauen heraus, dass Gott es schon alles gut machen wird. Auch wenn es solche Situationen gibt, in denen wir das fast nicht glauben können, in denen uns das fast unmöglich ist. Der Sohn eines befreundeten Kollegen hat vor einigen Wochen im Alter von 16 Jahren einen Schlaganfall erlitten. 16 Jahre, halbseitig gelähmt, Rang mit dem Tod. Er kämpft sich gerade in der Reha zurück ins Leben. Und der Freund schreibt in seinem Blog: In den ersten Tränentälern habe ich trotzig zu mir selbst gesagt, na, dann wollen wir mal schauen, ob das stimmt, was du immer so vollmundig predigst. Vorsichtig, noch mit der wiederkehrenden Leere in mir, antworte ich jetzt, 6 Wochen danach, ja, es stimmt. Gott trägt, Gott tröstet, Gott begleitet, gerade im Leid. Der weiß, wie es ist, Mensch zu sein, leidender Mensch. Was für ein Gott. So einen gibt es nicht noch einmal. Naja, es gibt sowieso nur einen. Passionszeit. Manchmal ist mir schwarz vor Augen. Aber das Licht des Ostermorgens wird leuchten. Für meinen Sohn, für mich, für andere. Beweise habe ich nicht, aber ich glaube, vertraue Jesus Christus. Jesus zuerst, Gottes Reich zuerst. Jesus Christus vertrauen und loslassen. Sich mit seinen Liebsten, mit seinen Wünschen, mit seinen Sorgen in Gottes Arme fallen lassen. Weil er es gut mit uns meint und macht. Amen.